Also es ist schon ganz cool, wenn du dann in so einem Deal drin bist und weißt, dass wir jetzt eine Offer machen werden für eine Firma, die 30% über dem aktuellen Börsenpreis liegt.
Viele klassische unkorrelierte Assets, die sind halt, wenn der Markt hochgeht, sind sie unkorreliert und gehen nicht hoch. Und ja. In der Krise sind sie korreliert und gehen dann runter.
Marktgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 2.
Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben es geschafft, noch ein zweites Mal uns dazu zusammen zu raffen, eine Folge zu machen. Ist das nicht genial?
Schauen wir mal, ob es noch eine dritte Folge geben wird.
Ich denke schon. Dazwischen steht ja noch dein Urlaub. Das heißt, danach wirst du sehr tiefenentspannt sein, aber unsere Hörer und Hörerinnen werden das Ganze nach deinem Urlaub hören. Das heißt, wir haben jetzt zwei Folgen ein bisschen vorproduziert und danach sind wir auch noch mal deutlich mehr am Puls der Zeit, am Marktgeflüster dran.
Und ich glaube auch wirklich, dass, da hast du recht, mit die tiefen Entspannungen wird man mit Sicherheit dann anmerken, weil ich kann mir nichts Entspannteres vorstellen, als mit zwei 4 Monate alten Zwillingen an den Bodensee zu fahren. Wahrscheinlich brauche ich danach unsere Folgen als richtigen Urlaub.
Als Ausrede, dass du mal die Tür zumachen darfst und dich voll auf eine Sache konzentrieren und nicht mit einem halben Ohr immer gucken, was mache ich jetzt gerade?
Was ist diesmal los? Ja, ganz genau.
Sehr gut. Wir haben uns Gedanken gemacht, worüber wir sprechen können. Und uns sind ziemlich viele Themen in den Sinn gekommen, aber wir haben es versucht, so ein bisschen zu strukturieren. Und wir haben uns selbst für den Podcast die Auflage gesetzt, dass wir keine gigantische Recherchezeit da reinstecken wollen. Also wir wollen jetzt nicht eine Stunde Podcast machen und 3 Stunden recherchieren. Ich hoffe, ihr versteht es, liebe Hörer und Hörerinnen. Aber ich glaube, ihr habt auch Lust auf so ein bisschen Laber-Podcast-Format. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns Gedanken darüber gemacht. Und das Erste fällt sogar in die Rubrik, die wir liebevoll What the Finance genannt haben.
What the Finance?
Und hier haben wir uns diese Woche den Begriff rausgesucht, dekorrelierte Assets, weil du, Holger, hast das Thema schon angesprochen, so ganz am Rande in unserer letzten Folge. Und deswegen müssen wir da heute unbedingt mal drüber sprechen, weil das klingt so schön technisch.
Und das ist auch mein absolutes Lieblingsthema, dekorrelierte Assets, wow. Unkorrelierte Assets, wie man es auch immer nennen möchte. Auf der einen Seite verbindet es natürlich die mathematischen Nerd-Themen. Ich hatte früher Statistikveranstaltungen gehalten, da war das ein hochbeliebtes Thema bei den Studierenden, glaub mir.
Und ich glaube es dir.
Es hat tatsächlich auch Nutzen in der Portfolio-Strukturierung, würde ich sagen. Wird auch von gewissen hochprofessionellen Anlegern, da wollten wir ja auch mal irgendwann drüber sprechen, über die großen US-Stiftungsfonds.
Ja.
Fälschlicherweise könnte man jetzt immer sagen, ja, wie Harvard zum Beispiel, aber da schon mal als kleiner Spoiler, Harvard ist eigentlich die Stiftung mit den schlechtesten Returns. Also wie Harvard sollte man auf keinen Fall anlegen, sondern eher wie Princeton oder Yale oder das MIT, die sind ganz gut. Genau, unkorrelierte, dekorrelierte Assets. Müssen wir erstmal drüber sprechen, was das eigentlich ist, oder?
Ja, vielleicht erstmal über das Thema Korrelation. Man macht sich da auch, weiß nicht, wie du das empfindest, wenn du dich mit Professoren, Kollegen außerhalb des Wirtschaftsbereichs austauscht, macht man sich da ja gern so ein bisschen über die Wirtschaftswissenschaften lustig, weil die sich mit einer Korrelation schon über 50% zufrieden geben und sagen, ja, da ist was, da ist irgendwas dran. Und wenn du das einem Physiker zeigst, sagt er, nicht signifikant, hat nichts damit zu tun. Also vielleicht sprechen wir mal darüber, was heißt Korrelation in unserem Umfeld?
Genau, also da hast du völlig recht und ich würde sogar noch kurz dazu sagen, das geht sogar weiter. Also wenn Mathematiker, ich bin ja Mathematiker, wenn Mathematiker unter sich sprechen, je angewandter du bist, desto mehr wird quasi ein bisschen auf dich herabgeguckt.
Und
irgendwie wahrscheinlich ganz oben auf der Hacklinie stehen dann irgendwie, keine Ahnung, so mathematische Logiker oder Zahlentheoretiker oder sowas.
Theoretische Mathematiker, gibt's sowas?
Ja, nur.
Okay.
Nee, genau, was ist eigentlich Korrelation? Und ich habe da einen schönen Spruch, wie ich das immer in der Vorlesung erkläre. Also Korrelation ist, und das weiß ja vielleicht auch jeder da draußen, der es schon mal gehört hat, ist einfach ein Maß für Abhängigkeit. Also wie Dinge zusammenhängen. Aber, und das ist das kleine Nerdwissen, das wir hier noch mitgeben können, es ist einfach eine bestimmte Abhängigkeit, nämlich die sogenannte lineare Abhängigkeit. Und ganz wichtig ist, nur weil was unkorreliert ist, weil es geht ja jetzt um unkorrelierte Assets, heißt es nicht, dass die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das ist eigentlich so meine Lieblingsfrage in den Klausuren. Und ich glaube, man kann sich's ein bisschen so merken. Wir müssen ja hier irgendwie an der Lebenswirklichkeit von Leuten aus der Finanzindustrie bleiben. Also es gibt halt Alkohol und Koks. Und nur weil du von Koks unabhängig bist, heißt ja nicht, dass du keinen Alkohol trinkst. Und so ist es auch mit der Korrelation. Nur weil du linear unabhängig bist, also Korrelation von Null hast, heißt es nicht, dass du nicht doch was irgendwie miteinander zu tun hast.
gibt es eine Korrelation zwischen den beiden Konsumverhalten.
Genau. Nee, also was sind jetzt unkorrelierte Assets? Ja, meistens guckt man sich die täglichen Schwankungen, also die täglichen Renditen, sage ich mal, an und kann zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie ein Wertpapier und dann messe ich einfach, wie stark ist die Korrelation der täglichen Schwankungen zum Beispiel MSCI World. Mhm.
Und vor allem, was man vielleicht auch noch verstehen muss, die Korrelation gibt nicht unbedingt eine Richtung an, oder?
Das ist eigentlich eine gute Frage, über die ich tatsächlich mal nachdenken müsste.
Nee, also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Asset habe, was sehr konstant und langsam steigt, das Sparbuch in Anführungszeichen, das ist ja relativ klar, dass ich da meine, keine Ahnung, 0,2 vielleicht jetzt wieder kriege und das sehr, sehr stetig und da drumherum schwankt jetzt beispielsweise eine, keine Ahnung, Dogecoin und der hat eine riesen krasse Schwankung, hat aber meine und ist deswegen auch super stark dekorreliert, ja? Stimmt das so?
Ich überlege, ja, also zum Sparbuch wird Dogecoin vermutlich eine relativ schwache Korrelation haben oder sagen wir mal vielleicht eine Korrelation von null.
Genau, das heißt aber nicht, dass es genau in die gegenteilige Richtung gehen muss.
Genau, also null bedeutet halt im Wesentlichen, wenn wir jetzt einfach mal so dreist sind und sagen, das heißt keine Abhängigkeitsstruktur, was nicht ganz stimmt, aber egal, dann bedeutet es halt, wenn das eine Asset hochgeht, dann ist es erstmal scheinbar random, was das andere Asset macht. Und das hat halt den schönen Effekt dann, dass sich Schwankungen dieser beiden Assets ausgleichen können auf täglicher Basis zum Beispiel. Wenn das eine halt hochgeht, random geht das andere dann mal runter, vielleicht geht es auch hoch, vielleicht geht es runter. Und es geht letztlich immer um die Schwankungen, um den Trend. Also das Schöne ist ja, du kannst dir mehrere Assets suchen, die alle vielleicht hoffentlich langfristig steigen. Aber die täglichen Schwankungen, das was uns immer so nervös macht, wenn man wie ich einfach alle 2 Sekunden ins Depot schaut, die werden dann einfach ein bisschen ausgeglichen oder mitigiert, wie man so schön sagt.
Genau, okay. Und das ist ja, damit sind wir im Endeffekt schon beim Punkt Diversifikation, oder? Weil im Endeffekt ist es ja genau das, was du möchtest, dass deine Schwankungen sich quasi gegenseitig ausgleichen, sodass du unabhängig der Schwankungen einfach die langfristige Rendite einkassieren kannst, also deine erwartete Rendite quasi.
Genau, das ist eigentlich die Idee, dass du quasi deine erwartete langfristige Rendite hast, aber dass die täglichen, wöchentlichen, monatlichen Schwankungen einfach nicht so groß sind. Weil wenn man jetzt einfach so ein Boomer ist wie ich, dann sagt man, keine Ahnung, machen wir 7%, ist geil, will ich mal eine 7% haben, aber ich will halt nervös werden. Ich will halt nicht irgendwie mal 30% down sein, dann wieder 60% up, sondern ich würde einfach so gerade Linie haben, die ganze Zeit hochgeht. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, gerade die jungen Leute, glaube ich, für die ist es vielleicht auch teilweise zu langweilig. Also es gibt ja verschiedene Leute, die anlegen und wenn du Volatilität gut findest, wenn dir das einfach einen Kick gibt, wie ich, wenn ich Euro-Jackpot spiele, dann dann willst du vielleicht gar keine unkorrelierten Assets haben.
Ah ja, okay. Das bedeutet, deswegen kombinierst du, also du versuchst idealerweise verschiedene Assets, also Anlageklassen, können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen, was das sein könnte, zu finden, miteinander zu mischen, die möglichst gering korreliert sind. Und gibt es negative Korrelationen? Das bedeutet, wenn der eine steigt, fällt der andere üblicherweise.
Genau, ja, das gibt's auch, natürlich. Die Frage ist eben aber, ob man das möchte. Weil dann hast du ja wirklich den Effekt, dass sich's theoretisch, wenn du jetzt eine Korrelation von -1 hast, dann ist es halt immer so, wenn das eine hochgeht, dann geht das andere runter. Dann gleicht sich's ja immer aus. Und eigentlich,
auf Null.
Genau, was du lieber haben möchtest wahrscheinlich ist, dass es eben möglichst unkorreliert ist, dass es halt, wenn man jetzt so weit geht, auch ins Mathematische nicht ganz stimmt, nicht unbedingt was miteinander zu tun hat.
Mhm. Es gab ja immer dieses Beispiel, also wir hatten in der Uni zumindest immer dieses Beispiel so von wegen, ja, Gold wäre sehr wenig korreliert zu Aktien, was ja mittlerweile jetzt auch nicht mehr so stimmt. Also es wird ja, glaube ich, auch schon einiges geforscht in diese Richtung und eigentlich korreliert Gold doch mehr mit Aktien, als man das gerne hätte. Weil ansonsten, wenn du eine Asset-Klasse hättest, jetzt mal ausgeschlossen das Shorten, ne, damit könntest du dir ja quasi direkt eine negative Korrelation von -1 produzieren. Aber das schließen wir mal aus. Angenommen, du hättest eine Asset-Klasse, in die du investierst, die ja eine negative Korrelation hast, dann könntest du ja eigentlich einen risikofreien Return machen, oder?
Genau, absolut. Wenn ich Sachen finde, die wirklich perfekt negativ korrelieren, dann kann ich mir die zusammensetzen, dann kriege ich einen risikofreien Return. Aber wenn man jetzt sagt, man glaubt irgendwie an größtenteils Arbitragefreiheit im Markt, dann ist dieser risikofreie Return halt der Return vom Sparbuch am Ende. Ja, wenn man ein hochkomplexes Portfolio gebaut und machen irgendwie 0,2 oder 0,5 oder was es jetzt mittlerweile am Tagesgeld gibt.
Oder den in der letzten Folge von dir angesprochenen Premium-Fonds.
Genau.
Okay, ist das immer dein Beispiel für den risikofreien Zins in den Vorlesungen oder was nimmst du da?
Ja, eigentlich kannst du, glaube ich, eine Diskussion anfangen, was ist eigentlich der risikofreie Zins?
Ja, ja.
Also vereinfacht stelle ich mal halt immer und sage den Studierenden auch, stellt euch halt das, was die Zentralbank als Leitzins hat, vor.
Dann Vorstellungsgespräch.
Ist genau.
Das ist eine typische Frage fürs Vorstellungsgespräch, sowas.
Genau, und dann wisst ihr, wenn jemand dann sagt, ja, der Leitzins, dann kann ich ja schon mal anfangen zu sagen, ja, welcher denn von den dreien bei der EZB?
Okay, perfekt. Ich glaube, nach 10 Minuten, ich hoffe, wir haben jetzt unsere Hörer nicht komplett verloren, weil es jetzt schon ein bisschen nerdy war. Deswegen müssen wir jetzt halt vielleicht direkt in die echte Welt einsteigen. Was gibt es denn für Assets, die sich nachweislich ganz gut miteinander kombinieren lassen, um dadurch, also mit einer geringen Korrelation, um dadurch halt einen guten Diversifikationseffekt zu haben?
Ja, das ist jetzt eigentlich die Gretchenfrage. Wenn man die so schnell beantworten könnte, dann könnte man, glaube ich, einfach eine Portfolioberatung aufmachen. Nee,
das stimmt.
Was gibt's? Also generell ist, glaube ich, ein bisschen das Problem für uns Privatanleger, dass alles, was wir kaufen können, was am Markt handelt, per Definition irgendwo so ein bisschen Aktienrisiko drin hat. Mhm. Weil wenn es richtig crasht, dann wird halt alles verkauft. Mhm. Das heißt, das müssen wir vielleicht mal ein bisschen ignorieren. Professionelle Anleger würden die Produkte einfach in einer Gestalt kaufen, wie sie eben nicht am Markt handeln oder täglich bepreist werden. Aber wenn wir das mal ignorieren, also was gibt's? Mein Lieblingsbeispiel sind immer Musikrechte. Also es gibt ja tatsächlich börsengehandelte Fonds, die im Wesentlichen einfach in Musik investieren, in Musikrechte. Die Künstlerin, die sagt dann einfach, gut, keine Ahnung, bis 70 Jahre nach meinem Tod habe ich eigentlich das Recht an den Einnahmen aus diesen Liedern. Das bringt mir aber wahrscheinlich nichts. Also verkaufe ich das einfach und krieg heute jetzt Cash.
Super fetten für mich. Cashflow.
Mhm. Genau, fetten Cashflow. Und die Leute, die diesen Musikfonds haben, dann wissen es einfach, die nächsten x Jahre kriege ich entsprechende Einnahmen draus. Und jetzt kannst du natürlich argumentieren, ob das Lied jetzt oft gespielt wird oder nicht. Hat jetzt vielleicht weniger mit dem S&P zu tun.
Ja, das kommt immer auf die Lieder sehr wahrscheinlich an. Vermutlich wird dir kein Fonds die Musikrechte für einen Hit abkaufen, also einen One-Time-Hit, so ein, keine Ahnung, der Song der Fußball-WM oder sowas, den später ja. Ein paar Jahren keiner mehr hört, aber solche langfristigen Dinger das schon. Übrigens, ganz interessant, habe ich gestern kennengelernt, ein Freund von mir hat mir eine Firma gezeigt, die dasselbe für YouTube macht. Den könnten wir rein theoretisch unseren aktuellen YouTube-Katalog, die zukünftigen Cashflows verkaufen und die kaufen uns den quasi einmalig ab. Also wir können zum Beispiel sagen, hier für den ganzen Katalog, der hier schon online ist, für die nächsten 5 Jahren hätte ich gerne meine Ads-Einnahmen upfront und dann kriege ich einmal einen fetten Scheck. Die kriegen natürlich über die 5 Jahre immer die Einnahmen weiterhin und was ich dafür bezahlen muss, weiß ich jetzt nicht genau, weil es mich ehrlich gesagt auch nicht direkt interessiert, aber es geht, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung, ne?
Ja, ich sehe schon den Finanzfluss Royalty Fund. Den kann man doch eigentlich gründen und direkt an die Börse bringen.
Ja, warum Börse? Dann sind wir reguliert. Lass doch den Kryptomarkt machen.
Stimmt, wir machen das als Token irgendwie.
Genau, einfach als Token raushauen. Und dann können wir uns auch noch so einen kleinen Backdoor öffnen, dass wir die Rechte eigentlich doch noch besitzen.
Genau, und dann schöne Rugpull und ab an den Strand für den Rest des Lebens.
Genau. Das war übrigens auch schon mal, kommen gleich noch zu den dekorrelierten Assets. Das war übrigens auch schon mal eine große Diskussion bei uns auf dem Discord, dass wir einen Finanzfluss Coin launchen wollten oder beziehungsweise, dass die Community da ganz wild drauf war. Die einzige Bedingung für mich war aber gewesen, dass der nicht handelbar ist, weil ich keine Lust hatte, dass da Leute ihr gesamtes Vermögen reinstecken oder so. Also wir hätten dann zum Beispiel Coins ausgezahlt, wenn du kommentierst auf dem Discord oder wenn du uns irgendwie Bugs meldest oder was auch immer, ne? Also einfach für Community Interaction. Und ist dann aber wirklich dran gescheitert, dass du eigentlich jeden Coin an beliebig an der Börse listen kannst oder halt einfach sozusagen OTC oder Private-to-Private handeln kannst.
Das heißt, die Leute hätten dann wahrscheinlich angefangen, das Zeug zu handeln, oder?
Genau. Und da hatte ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, weil das kann PR-mäßig ziemlich nach hinten losgehen. Und außerdem weißt du auch nie, also ich kenne mich im Code nicht genug aus, das heißt, ich hätte da schon gern gehabt, dass einer unserer Programmierer mal drauf schaut, um zu verstehen, ob es da nicht irgendwelche Backdoors gibt und ja. Naja, das so zum Thema Coin. Hast du noch andere Beispiele, außer diese Musik-Royalty-Funds? Das ist ja eigentlich schon ziemlich interessant. Das klingt fast so nach einer typischen deutschen Ding wie so ein Schiffsfonds oder so.
Geschlossener Schiffsfonds. Was
genau.
Would possibly go wrong? Ja, nee, ich habe tatsächlich noch ein anderes Beispiel. Und zwar, was es tatsächlich auch die letzten Jahre, was immer mehr am Wachsen ist, ist der sogenannte Litigation-Finance-Markt. Mhm. Also das Investieren in Klagen, das Investieren oder das Finanzieren von Klagen. Also wenn du zum Beispiel sagst, dich regt dieser eine Instagrammer, dieser Goldgraf, der regt dich furchtbar auf und du willst den einfach verklagen, dann könntest du zu einer dieser Firmen hingehen, die finanzieren dir die Klage und wenn ich dir dann 5 Millionen Schadensersatz zahlen muss, dann trittst du eine größere Summe davon an den Klagefinanzierer ab, aber hast halt auch nicht das Rechtsrisiko, wenn die Klage gegen dich läuft, dass du am Ende auf den Anwaltskosten sitzen bleibst.
Ah ja, super interessant. Das muss aber ein amerikanisches Ding sein, oder?
Tatsächlich ist es auch sehr britisch. Also okay. Einer der größten ist sowohl in den USA als auch in Großbritannien gelistet. Ich glaube aber, das ist eigentlich eine, wenn ich mich nicht täusche, eine US-Firma. Und in Großbritannien gibt es da ein paar, in Australien gibt es einen. Der ist auch in Deutschland mit der Roland Prozessfinanz vertreten.
Okay, super interessant. Aber ich glaube, das liegt dann auch an deren Rechtssystem, ne? Also das ist ja, wie nennt man das immer, Common Law, und bei uns ist es ein anderes System.
Da sage ich jetzt nichts, weil sonst lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Aber ja, das stimmt. Ich glaube, du brauchst einfach eine gewisse Liberalisierung, dass es überhaupt erlaubt ist, dass du diese Rechte von Klagen abtrittst.
Ja, und ich glaube, also in unserem Rechtssystem ist es so, dass du deinen Schaden ausgeglichen kriegst und so. Ich glaube, im Amerikanischen ist es so, es gibt dann einfach so ein Vergleichscase und so, und dann kriegst du halt 5 Millionen ausbezahlt für irgendwas, auch wenn das jetzt nicht unbedingt deinen Schaden darstellt.
Wenn der Starbucks zu heiß war.
Genau, solche Dinge. Oder du den Pudel in die, da gab es immer so eine Story, du den Pudel zum Trocknen, also den Hund zum Trocknen in die Mikrowelle gemacht hast und dann unerwarteterweise verstorben ist, und dann kannst du die verklagen. Oder dann wurde tatsächlich geklagt, dass da kein Sticker drauf ist, bitte keine Hunde in die Mikrowelle zum Trocknen reinmachen.
Nicht zum Aufwärmen von Tieren geeignet.
Und das sind dann auch wieder Funds und
genau.
Okay, interessant. Ich überlege mir nur mal gerade, wie die so schwanken, weil das hängt ja sehr wahrscheinlich dann an großen Prozessen, oder? Also ist es so ein Massengeschäft, wo wirklich hunderttausende Prozesse drin sind, oder?
Ja, also man versucht einigermaßen zu diversifizieren, dass du auf keinen Fall eine große Klage da drin hast, sondern das sind meistens Fonds, wie sie für Privatinvestoren da sind. Also es gibt eigentlich, ich kenne keinen wirklich börsengehandelten Fonds. Das Einzige, was du handeln kannst, sind quasi diese Firmen selbst. Die dann entweder auf dem eigenen Buch so eine Klage drauf haben oder eben selbst auf der eigenen Bilanz in solche Klagen investieren. Und da ist tatsächlich eine Sache schon so. Der größte, die nennt sich Burford Capital, die haben tatsächlich eine, sag ich mal, Flagship-Klage gegen Argentinien auf dem Buch.
Oh.
Da könnte es zu einer Milliardenauszahlung kommen. Also da ist tatsächlich ein gewisses Klumpenrisiko vorhanden.
Oder eine Klumpenchance, wobei die wird ja wahrscheinlich schon eingepriced sein, ne?
Ja, das ist das Problem, weil die Frage ist, wie bewertest du denn so eine laufende Klage?
Ja, und das habe ich auch gerade gefallen.
Genau, und da kannst du entweder at cost bewerten. Ich glaube, 24 Millionen hat diese Klage initial gekostet, die Rechte aufzukaufen. Burford macht es aber so, die haben dann quasi Bilanzierungsmagie. Und dann kommt ein Mark-to-Mark-Wert der Klage raus. Und ich glaube, mittlerweile tragen die diese Klage schon mit einer Milliarde oder so auf dem Buch rum. Also sagen, dass das dann eine Milliarde mindestens bei rauskommt.
Aber eigentlich ist es doch, und da bist du ja der Profi, ist es das nicht ein Optionspricing-Modell eigentlich, dass du einfach sagst, ich habe einen Payout, der liegt bei so und so viel zu so und so viel Prozent, und einen anderen Payout, der liegt bei so viel, und einen anderen Payout, der liegt bei null.
Eigentlich schon, ja. Eigentlich hast du halt irgendwie null, genau, weil da bist du ja gefloort. Du hast halt die Prämie, das sind die Kosten der Anwälte oder wie du dem ursprünglichen Rechteinhaber die Klage abgekauft hast. Das ist
ein Optionspreis.
Genau, aber was ist jetzt die Volatilität und mit welcher Wahrscheinlichkeit kommen da irgendwelche Fälle raus? Also es ist sehr arkan, wie die das machen.
Okay, ja, super interessant. Und was ist da die Korrelation mit dem normalen Aktienmarkt? Hast du das mal berechnet oder also, ist es einfach nur?
Also da ist, glaube ich, die Korrelation wirklich eigentlich null. Die sind wahrscheinlich sogar unabhängig, weil ich meine, wie so eine Richterin in New York über eine Klage entscheidet, hat jetzt tendenziell wahrscheinlich weniger damit zu tun, ob der S&P gerade gestiegen ist oder gefallen ist.
Das stimmt. Aber super interessant ist dieses Thema mit Argentinien. Das ist ja häufig, es hängt ja wahrscheinlich mit deren zahlreichen Staatspleiten zusammen, ne?
Ja, da gibt's ja diesen tollen Fall, wo Elliott und ein paar Fonds Argentinien verklagt haben wegen so einer Restrukturierung.
So ein Hedgefonds ist das, ne?
Genau. Und in dem Fall geht's da hat Argentinien eine größere Firma, Peterson, glaube ich, nennt sich das Ding, oder Peterson Case nennen sie das, die wurde teilverstaatlicht oder verstaatlicht, und ich glaube, die bisherigen Eigentümer wurden irgendwie zwangsabgefunden, und gegen diese Maßnahme gehen die jetzt vor. Das geht aber schon seit Ewigkeiten, diese Klage.
Ja, okay. Klassisch. Und das wird geklagt in New York.
Natürlich. Oder um New York, keine Ahnung, aber USA auf jeden Fall, ja.
USA, ah, okay.
Und ich glaube, das war sogar bis vorm Supreme Court, weil Argentinien versucht hat, dass das unter argentinischem Recht auf argentinischem Boden verhandelt wird. Und dann hat der Chef der Anwaltskanzlei irgendwie argumentiert, ja, das geht nicht, weil wenn er nach Argentinien geht, dann wird er wahrscheinlich direkt am Flughafen schon verhaftet.
Ah ja, okay. Okay, krass, super interessant. Und wie siehst du das Thema Anleihen? Ist ein bisschen langweilig, aber meistens, wenn man über Portfoliostrukturierung spricht, ist ja immer so der Mix zwischen Cash, Anleihen und Aktien, oder eher umgekehrt.
Ja, da gibt es schöne Charts. Also ich glaube, vor 20, 30, 40 Jahren waren Anleihen super für Diversifikation, aber im Moment bringen die eher weniger was. Also ich glaube, wenn du wirklich ein diversifiziertes Portfolio haben möchtest und nicht wie ein Pensionsfonds gezwungen bist, im Service für Anleihen zu kaufen, machen die aus meiner Perspektive weniger Sinn. Weil im Moment ist es ja so, wenn Zinsen steigen, dann fallen Aktien, aber Anleihen fallen halt auch. Also der Diversifikationseffekt von diesen traditionellen Assets, glaube ich, ist ein bisschen verloren gegangen.
Ja.
Oder wie viel Anleihen hast du im Depot?
Gar keine, auch nie gehabt. Oder lass mich mal kurz überlegen. Ja, ich hätte es, wenn dann, vielleicht über einen ETF gemacht, aber ich bin ja eh so, was so dieses Thema risikofreier Teil, risikobehafteter Teil, bin ich ja voll im Risikobehafteten, weil ich keine Angst habe, alles in Aktien-ETF zu stecken. Und deswegen habe ich mir über Anleihen keine Gedanken gemacht. Ich habe aber tatsächlich einen Kumpel, der jetzt bei Metzler in Frankfurt arbeitet, oder schon seit Jahren, mit dem habe ich sogar damals zusammen studiert. Und der ist ein echter Anleihe-Geek und kennt sich da super mit aus und war jetzt auch bei der Douglas-Anleihe mit drin gewesen und die ja auch ganz solide Returns gemacht hat, die dann, glaube ich, von irgendeinem Hedgefonds von KKR gekauft wurde, nicht Hedgefonds, aber Private Equity Fonds. Also da kann man sicherlich ziemlich viel spielen. Und auch nochmal mit dem Hinweis Argentinien. Die haben ja auch schon mehrere Staatspleiten hinter sich. Und da gibt's ja dann auch, also Staatspleite heißt ja, meldet es quasi Insolvenz an, die Bondholder, also die Anleihehalter, kriegen nichts mehr zurück. Und dann gibt's ja trotzdem immer noch so einen grauen Kapitalmarkt, wo solche Anleihen dann trotzdem noch gehandelt werden, in der Hoffnung, dass sie dann diese Schulden doch nochmal zurückbezahlen müssen, weil, ja, um aus Sanktionierungen rauszukommen, weil du kannst ja als Staat nicht einfach sagen, ich zahle meine Schulden nicht mehr zurück und ab morgen geht's wieder neu los, sondern du wirst ja dann auch von den Märkten bestraft dafür.
Ja, vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, bei Argentinien war das ziemlich lustig, weil da war eben diese Staatspleite, keine Ahnung, 2000 irgendwas, relativ früh, und dann haben eben die Anleihehalter alle gesagt, Restrukturierung, so ein Land kannst du ja nicht verkaufen und zumachen, ja. Also tauschen die meistens ihre Schulden gegen länger laufende Schulden oder dergleichen, sagen, sie verzichten auf einen Großteil des Geldes. Ja. Dann kam Elliot, der Hedgefund, und hat sich ein paar von diesen Anleihen gekauft und hat gesagt, also, wenn alle anderen auf ihr Geld verzichten, dann hat Argentinien ja genug Geld, um mich voll auszubezahlen. Ich hätte gern mein ganzes Geld, weil alle anderen können ja gern verzichten drauf. Das ging dann auch jahrelang vor Gericht, haben aber gewonnen und wurden dann am Ende ausgezahlt.
Crazy. Ja, so ist das an den Kapitalmärkten. Muss einfach immer nur dreist genug sein, ne?
Dreist genug und langen Atem mitbringen.
Ja, wie ist denn die Performance von diesem Hedgefonds? Hat sich das ausbezahlt?
Also ich habe die Zahl ehrlich gesagt nicht im Kopf, aber das war ein Mega-Return, die gemacht haben. Also ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, es waren auf jeden Fall ein paar Milliarden, die sie bekommen haben.
Krass.
Aber haben halt wirklich lange, lange, lange darauf warten müssen, bis das Geld kam.
Ja, na gut. Vielleicht zahlt sich das ja dann positiv jetzt auf deren Litigation-Fund-Track-Record aus. Also dass die Leute denken, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, die haben schon mal gewonnen, vielleicht gewinnen sie nochmal.
Schauen wir mal.
Okay, krass. Ja, gut. Gibt's sonst noch was zum Thema dekorrelierte Assets, die wir unbedingt noch besprechen müssen? Beziehungsweise, warte, noch eine Sache, die mich interessieren würde. Also erstens mal, wie lange sollte ich eine Korrelation betrachten? Weil so eine Korrelation musst du ja quasi berechnen, ne? Und es bringt ja nichts, wenn die 2 Wochen dekorreliert sind, sondern ich muss das auf einen langen Zeitraum machen. Und wie treffe ich dann auf der Basis Entscheidungen und mische das in mein Portfolio bei?
Ja, das ist jetzt die Frage, die versuche ich mal geschickt zu dodgen, um darauf möglichst keine Antwort zu geben, weil wie du sagst, also die Frage ist halt, wo kommt die überhaupt her? Und es macht auch wenig Sinn, über 20 Jahre so eine Korrelation auszurechnen, weil Abhängigkeitsstrukturen verändern sich ja die ganze Zeit.
Das stimmt, ja.
Eigentlich brauchst du ja nicht die historische, eigentlich willst du ja die Abhängigkeitsstruktur in der Zukunft haben. Und ich glaube, das kann man schon sehr wissenschaftlich angehen, aber ob der Praxisnutzen da wirklich so groß ist, wage ich mal zumindest zu bezweifeln. Also ich glaube, es reicht wahrscheinlich aus, sich, und tatsächlich, ich habe da mehrere Tools, das Einfachste zunächst ist wirklich, ich rechne mir einfach mal so ein Rolling-Window-Korrelation aus, also über, sagen wir mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr, und dann schaue ich halt, wie hat sich das im Laufe der Zeit entsprechend verändert. Einfach für so einen allerersten Blick, insbesondere interessiert sich ja, eigentlich willst du ja in Krisen unkorreliert sein. Ja. Das Problem ist ja, viele, viele klassische unkorrelierte Assets, die sind halt, wenn der Markt hochgeht, sind sie unkorreliert und gehen nicht hoch. Und in der Krise sind sie korreliert und gehen dann runter.
Naja, okay, da können wir ja mal, genau, da gab es ja einige im Corona-Crash, einige Robo-Advisor, aber auch Plattformen, die mit Riester-Renten und Co., die ja so eine Strategie hatten, wenn es zu viel Volatilität am Markt gibt, steigen wir aus. Das heißt, die sind wunderbar mit runtergegangen und sind dann aber unten liegen geblieben und nicht mehr mit hoch, ja.
Ja, die sind dann irgendwie komplett in Bonds wahrscheinlich und da bleiben sie jetzt.
Genau, bis du in deine wohlverdiente Riester-Rente reingehst. Okay, spannendes Thema. Kann man diese Effekte eigentlich auseinandernehmen? Also, dass du sagst, wo kommt dieser Korrelationseffekt her? Weil du ja gesagt hast, Abhängigkeiten verändern sich. Kriegst du die Abhängigkeiten aufgeteilt irgendwie?
Du meinst über mehrere Zeiträume zum Beispiel?
Also warum die miteinander korrelieren. Also eine Gemeinsamkeit, warum zwei Aktien zum Beispiel mit korrelieren, ist ja wahrscheinlich, weil sie Aktien sind. Also sie sind sprich am Aktienmarkt, das, was du ja meintest, ne, wenn alle ihre Aktien verkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beide mit da drin sind. Und dann gibt es ja sehr wahrscheinlich noch andere Faktoren. Kann man das gut splitten? So wie man ja zum Beispiel bei den Faktorprämien versucht rauszufinden, was treibt die Rendite von einer Aktie. Dadurch, dass sie klein ist, macht sie vielleicht mehr Rendite oder eine Value-Aktie ist und so weiter.
Ich würde mal mich so weit aus dem Fenster lehnen sagen, da gibt es sicherlich Untersuchungen in die Richtung. Eine Sache, die ich selber mal gemacht habe, damals mit der TU München zusammen, da haben wir nicht die Korrelationsstruktur splitten wollen, sondern haben wir geguckt, wann verändern sich denn so globale Korrelationen. Also haben wir uns quasi Aktienmärkte überall auf der Welt, Volatilitätsindizes angeschaut und hatten so ein lustiges mathematisches Modell, wo dann quasi random irgendwann ein Punkt kommt und plötzlich verändern sich die ganzen Korrelationen. Und dann haben wir versucht, aus der Vergangenheit so Punkte zu identifizieren, wo die Abhängigkeitsstrukturen zusammenbrechen. Das ist immer wissenschaftlich ganz toll, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so viel in der Praxis am Ende bringt.
Naja, okay. Das heißt, du mischst einfach nur deine Song-Fonds oder deine Song-Rechte-Fonds mit ins Portfolio rein, schaust, hast für dich ja wahrscheinlich mal durchgerechnet, dass die relativ unkorreliert sind und hoffst dadurch jetzt auf weniger Volatilität bei gleicher Renditeerwartung.
Genau, das ist so die Idee. Aber ich habe tatsächlich so ein richtiges Nerd-Computer-Modell gebaut in R. Da können wir irgendwann einmal drüber sprechen, um so ein Risiko auszugeben.
So ein Statistikprogramm, ne?
Genau.
Naja, okay.
Und dann kannst du dir so tägliche Portfolio-Risiken ausgeben, wenn er lang genug gerechnet hat.
Mit was hast du in der Bank gearbeitet? Mit Excel oder habt ihr da tatsächlich auch so Statistikprogramme genutzt?
Nee, da war das Hauptprogramm Excel und das größte Drama war wahrscheinlich dann immer, wenn so ein altes Finanzprodukt, das wirklich noch im Excel-Sheet gepreist ist, wenn sie das Excel-Sheet dann morgens aufgehängt hat und keiner hat es gemerkt. Und dann war der Preis einfach immer der gleiche.
Ach so, weil die live berechnet werden oder wie?
Ja, es gab tatsächlich noch so ganz alte Produkte, die in Excel gepreist worden sind. Da musste halt das Excel-Sheet irgendwie laufen, damit der Live-Preis rauskommt. Das macht man natürlich mit neuen Sachen nicht mehr. Das waren eher so Legacy-Produkte, wie man so schon sagt. Aber ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Es gibt auch dieses schöne Meme, wo so ein Atlas die Welt trägt und dann steht irgendwie Excel
dazu. Genau, da wollte ich auch drauf ansprechen, genau, mit der kompletten Weltkugel auf dem Rücken und da steht fett Excel drauf, Finanzindustrie gehalten durch Excel, ja.
War das auch bei dir im Berufsalltag das wichtigste Programm neben Outlook?
Ja, auch, aber vor allem viel PowerPoint.
Stimmt.
Bei uns musst du leider ziemlich, also im, können wir gerne auf das Thema nochmal zu sprechen kommen, Unterschied Public Market, Private Market, das hatten wir uns ja auch vorgenommen für heute.
Ja.
Aber genau, ich habe sehr, sehr viel PowerPoint-Slides gebaut und viele Shortcuts gelernt und so weiter. Übrigens ein kleiner so Fun-Fact an der Seite, es gibt einige Dinge, die wir auch in der heutigen Firma noch machen und die wir da vollständig automatisiert haben, wo wir früher einfach in der Bank immer so eine kleine Praktikantenarmee hatten, die das Zeug für uns gemacht haben. Beispielsweise hatten wir so eine kleine Präsentation jeden Morgen, also bei mir auf dem Floor waren auch alle Deals, die mit Rohstoffen zu tun haben. Und dann gab es jeden Morgen, ich glaube Montagmorgens, war das nur so ein Update von so einem Infodeck zum Brent und allen möglichen anderen wichtigen Indizes im Rohstoffbereich. Das musste immer ein Praktikant updaten. So völlig verrückt, weil man das ja komplett automatisieren kann. Aber Praktikanten sind sehr wahrscheinlich günstiger.
Die kosten halt nicht so viel. Und wenn ich da bei der Gelegenheit auch eine Sache einschieben darf, ich war ja bei Goldman bei den Zertifikaten und da waren wir mal kurz vor der Invest, glaube ich, war das sogar, vor dieser Messe in Stuttgart und hatten so Zertifikate-Ratgeber, ganz viele gedruckte Hochglanzbroschüre schon quasi am Floor, bereit, damit wir die mit zur Messe nehmen. Und dann kam aber irgendwie eine neue Compliance-Richtlinie. Es dürfen keine Wertpapier-Kennnummern in diesen Katalogen enthalten sein.
Ich weiß schon, was kommt.
Ja, und dann haben wir uns halt überlegt, okay, gut, Neudrucken kostet irgendwie fünfstellig, dann ist es doch günstiger, wenn man einfach die Praktikanten 3 Tage lang in die Kaffeeküche einsperrt und die dann mit Tippex aus diesen Dingern die WKNs rausmachen.
Ich erinnere mich noch an unsere letzte Folge, die Kaffeeküche war die ohne Fenster, richtig?
Richtig, genau.
Okay, krass, ja. Wir wollten mal in die Kategorie Karriere noch ein bisschen reingehen. Weil du kriegst ja auch super viele Fragen dazu, ne? Erstens mal sowieso in der beruflichen Praxis. Wie viel Prozent, vielleicht nochmal als kleine Frage vorab, wie viel Prozent deiner Studierenden wollen Investmentbanker werden?
Das kann ich dir statistisch nicht sicher beantworten. Aber unser Studiengang heißt ja internationales Finanzmanagement. Das heißt, es ist irgendwie vielleicht naheliegend, dass dieses Berufsfeld nicht ganz ausgeschlossen ist. Wobei auch einige ein Startup gegründet haben oder am Ende woanders landen. Also ich würde zwar lügen, wenn ich könnte so eine random Zahl sagen, kann eh keiner überprüfen. Mhm. Aber sie wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Aber es sind, glaube ich, schon ein nicht zu vernachlässigender Anteil, die sagen, sie würden gerne in so eine Bank mal gehen.
Also größer als 50%.
Ich habe keine Ahnung. Ich sage einfach mal.
Du wirst dafür nicht festgenagelt. Also niemand wird dich dafür bestrafen, glaube ich, oder so, wenn du daneben liegst. Also
ich habe echt furchtbar Angst in so einem Podcast und auch auf Instagram. Nicht, dass ich was, davor auch, aber dass ich was Falsches sage. Deswegen passe ich immer extrem auf und will immer nur Sachen sagen, wo ich immer hundertprozentig sicher bin.
Okay, gut. Also es gibt einige Leute, die ins Banking gehen wollen und dich dementsprechend auch fragen. Genau. Und jetzt gibt es ja den Unterschied, haben wir ja gesagt, wollten wir heute mal drüber sprechen, zwischen der sogenannten Public Zeit, also da, wo du gearbeitet hast, also quasi alle, die mit dem öffentlichen Finanzmarkt arbeiten, wo alle Informationen frei verfügbar sind, und der Private Zeit, da, wo ich ja unterwegs war, wo du quasi Unternehmen berätst und es halt komplett top secret sein soll, weil es Informationen sind, die noch nicht an den Markt geraten sollen. Genau, vielleicht können wir da mal ein bisschen über die Unterschiede sprechen und genau.
Genau, also ich glaube, wie du schon sagst, das Wichtigste, was erstmal immer sichergestellt werden muss, ist, dass eben zu keinem Informationsfluss kommt. Weil jetzt nehmen wir mal an, wir würden beide in derselben Bank arbeiten und ich telefoniere mit einem Vermögensverwalter und der sagt, er möchte gerne in Unternehmen X investieren. Sagen wir mal in, keine Ahnung, finden wir mal eins, sagen wir mal Finanzfluss, möchte in Finanzfluss investieren. Und gleichzeitig berätst du aber dieses Unternehmen und weißt zum Beispiel, dass da bald News kommen, die dafür sorgen, dass der Preis ziemlich fallen wird. Und jetzt, wenn ich das wissen würde, habe ich das Problem, auf der einen Seite habe ich die geheime Information, die ich eigentlich nicht weitergeben darf, auf der anderen Seite spreche ich mit einem Kunden, den ich vor Schaden schützen müsste und weiß plötzlich nicht mehr, was ich machen soll. Und da gibt es dann diese schöne Lösung, wie man diesen Interessenskonflikt verhindern kann, oder?
Genau, das ist die chinesische Mauer, die Chinese Wall. Wird ketzerisch auch immer mal ganz gern das chinesische Sieb genannt. Hast du den Ausdruck schon mal gehört?
Das habe ich noch nicht gehört, aber ich kann mir sofort vorstellen, warum.
An manchen Stellen ist das scheinbar der Fall. Nein, genau. Und vielleicht nur mal auf der Gegenseite. Also du hast die Chinese Wall dazwischen, um sicher zu gehen, dass halt diejenigen, die mit öffentlichen Informationen handeln, in dem Fall du, von denen getrennt sind, die quasi vor dem Markt Informationen haben. Und so auf dieser Private Side war ich halt unterwegs gewesen, weil wir halt im Fusions- und Übernahmegeschäft waren. Das heißt, wir haben halt Fusionen und Übernahmen vorbereitet. Und wenn diese halt vorbereitet werden, müssen die natürlich geheim sein, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis die angekündigt werden. Muss dazu sagen, ich war eigentlich nur, lass mich kurz überlegen, auf zwei Transaktionen, wo mindestens eine der beteiligten Firmen börsengelistet war. Mhm. Bei den anderen war das egal, da ist das deutlich entspannter, weil das sind ja Unternehmen, in die du sowieso nicht investieren kannst, wo du auch dementsprechend keine Aktien verkaufen kannst. Aber meistens hat die Bank dort auch Kreditbeziehungen zu diesen Unternehmen gehabt. Und dann ist es halt natürlich auch wieder wichtig, dass du da getrennt bist von denjenigen, die da die Kredite vergeben, um auch da Interessenskonflikte zu vermeiden. Aber rein theoretisch, also zum Beispiel, wir durften zum Beispiel auch überhaupt keine Aktien besitzen, keine Einzelaktien, sondern nur breit gestreute Fonds, also sowas wie ETFs zum Beispiel. Also es ist schon ganz cool, wenn du dann in so einem Deal drin bist und weißt, dass wir jetzt eine Offer machen werden für eine Firma, die 30% über dem aktuellen Börsenpreis liegt. Das ist ja so der große Traum von allen. Das heißt, wenn ich dort jetzt rein investieren würde, wohlbemerkt illegal, kannst du halt direkt 30% machen. So, wer da jetzt ein bisschen findig ist und mit Holgers Produkten handelt, mit ganz viel Hebel, der kann dann natürlich sehr, sehr reich werden damit.
Genau, und das müssen wir verhindern. Wir dürfen ja nicht reich werden. Aber deswegen wird eben geguckt, dass solche Informationen nicht auf die Public-Seite kommen. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Das ist jetzt keine Erfahrung aus der Bank selber, aber ich habe zum Beispiel auch viele Studierende, die dann später zum Beispiel an der Börse arbeiten. Letztes Mal mit einem gesprochen. Also was man schon oft erlebt, ist einfach, es gibt irgendwie eine Firma, die kennt kein Mensch. Plötzlich seit morgens kommen lauter Kauforders rein. Preis tickt hoch. Völlig random. Noch nie so ein Volumen gesehen, noch nie so viele Käufer. Und dann am Nachmittag plötzlich, bam, big announcement, takeover, 30% nochmal anstehen. Ja, ja. Also scheinbar gibt's schon, und da passt vielleicht auch dein Sieb dazu, scheinbar gibt's schon immer wieder Quellen, die solche Dinge weitergeben. Klar,
du hast solche Leaks, ja. Ist natürlich gefährlich. Also die Finanzbranche oder die Compliance-Abteilungen sind natürlich dahinter herauszufinden, wo sowas rauskommt. Aber vielleicht nur mal eine Quelle zu nennen, so eine potenzielle Quelle, die ich mir vorstellen könnte. Mhm. Wir waren natürlich hochreguliert, weil wir in der Bank saßen, aber wir haben ja auf solchen Deals massig viele Berater gehabt. Ne? Also es sind dann irgendwie Big Four, die irgendwelche Due Diligence machen, Finance Due Diligence, HR Due Diligence, juristische und weiß der Geier was, ne? Dann hast du auch oft Strategieberater mit drin, also so BCG, McKinsey und Co., die dir dann rational erklären, warum das sinnvoll ist, so einen Deal zu machen. Wir haben das natürlich immer so erklärt oder für uns so argumentiert, ja, wenn es einen Deal gibt, gibt es Fees für uns, also wir verdienen damit Geld. Ich pauschalisiere das jetzt ein kleines bisschen, aber du musst es natürlich schon rational darstellen. Aber du hast viele Strategieberater mit drin und die sind an solche Dinge, außer, korrigiere mich, wenn das anders ist, aber außer über so einen Ehrenkodex nicht gekoppelt. Also zumindest habe ich einige kennengelernt, die meinten so, nö, die können ihr Aktiendepot handhaben, wie sie wollen.
Gut, da würde ich zumindest bei den großen Beratungen minimal Widerspruch einlegen. Also ich weiß es so, dass bei einer bekannten Beratung ist zum Beispiel so, die dürfen nur Aktien kaufen von Firmen, die nicht Kunde sind. Und was zum Beispiel bei uns in der Bank so war, und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich bei den Beratungen so, vielleicht war das bei euch auch so, dass du jeden Trade, den du machen willst, den musst du vorher approven lassen. Also du sagst quasi, okay, gut, ich würde gern die Deutsche Bank kaufen, dann gibst du das in so ein System ein und dann muss erst jemand genehmigen, okay, gut, der Holger Fink, so hieß er damals ja noch, darf jetzt die Aktie der Deutschen Bank kaufen.
Ja.
Um eben auch sicherzustellen, dass da kein Unfug betrieben wird.
Genau, also ich weiß ja, dass viele Banken mit so Blacklists operieren. Mhm. Das ist dann auch, auf dieser Blacklist stehen dann alle Kunden drauf, weil du musst ja irgendwie wissen, wer Kunde ist.
Ja.
Ist ja nicht immer direkt dein Kunde, sondern er kann ja in einer ganz anderen Abteilung Kunde sein, ohne dass du es weißt. Und genau, bei uns war es halt so geregelt, einfach keine Einzelaktienpunkt, außer die von der eigenen Firma, also von der eigenen Bank. Das ging schon. Ja, aber wo denkst du, kommen solche Leaks her? Also das ist immer spannend, ne? Aber.
Also ich meine, es sind ja offensichtlich an so einem Ding, kriegen ja auch in der Firma viele Leute mit, dann vielleicht hast du mal irgendwie die Präsentation im Zug weggeschmissen. Ich habe es teilweise erlebt, ich bin früher viel Zug gefahren, habe da echt mitbekommen, dass da sitzen dann irgendwelche Leute drin, telefonieren einfach ganz laut und kannst dir in dem Laptop eigentlich so an der Seite reingucken. Also ich will nicht ausschließen, dass sowas auch mal durch so eine Art und Weise geschehen ist. Und was natürlich auch passiert, die Leute geben das teilweise, gibt es ja immer wieder Leute, die sie verknacken danach, der einfach irgendwie seinen zwei Buddies das zuruft und die kaufen dann plötzlich Aktien davon.
Ja, das halt nicht nach, also darf halt keine Trace geben, ne?
Ja.
Zu dem Ding, also unsere Deals haben zum Beispiel immer Codenamen gehabt, also wir haben nie die Firmennamen quasi, mit den Firmennamen gearbeitet. Das heißt, unsere ganze Präsentation eigentlich, ne, also oft arbeitest du halt auch mit Logos und so, eigentlich sollten die Präsentationen immer so strukturiert sein, dass du die in jede beliebige Tonne schmeißen kannst. Rein theoretisch, gut, aus den Zahlen kannst du halt Dinge ablesen. Das geht ratzfatz, wenn du rausfinden willst, welche Firma das ist natürlich kein Problem. Aber genau um solche Fälle, wenn du halt mal im Taxi telefonierst oder so, benutzt du eigentlich üblicherweise immer Codenamen und die sind dann immer ganz amüsant.
Ich wollte gerade fragen, was war das? Waren das so Tiernamen oder was war so ein Codename?
Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Soho war ein Deal, auf dem ich gearbeitet habe. Warum? Weiß ich gar nicht mehr.
Ist das nicht ein Stadtteil in New York oder so?
Ja,
ich bin
genau,
ganz
genau.
Schlecht bei sowas.
Ja, aber ich überlege nur gerade, weil das mit New York nichts zu tun hat. Also das sind dann meistens das ist so ein Ding von den Managing Directors. Da hast du schon mal gar nichts zu sagen als Junior. Also ich war Analyst nur dort, also erst ein Praktikum und dann als Analyst. Und das wird dir einfach aufgetischt. Das heißt jetzt so, Punkt. Und dann machst du vielleicht weil der Kunde, weil die Tochter vom Kunden so heißt oder so, ist in die Richtung. Also scheinbar ist Rothschild als Bank da sehr, sehr kreativ, was solche Codenamen
angeht. Ja, ist es
angeht.
So?
Oder habe ich gehört, ja.
Interessant.
Ja, die schreiben sich das dann auch immer ganz groß auf die Tombstones.
Jetzt muss ich, glaube ich, noch sagen, was ein Tombstone ist.
Ach so, das ist das Spielzeug für Investmentbanker sozusagen. Im Endeffekt arbeitest du nicht für dein Gehalt oder für was auch immer, sondern du arbeitest immer nur für den Tombstone. Am Ende von einem Deal, Tombstone ist ja Grabstein, hast du ein Budget von, keine Ahnung, wie viel waren das nochmal so, schon sehr, sehr hoch, also 200-300 Euro, wo du dir beliebig ein Spielzeug quasi zusammenstellen kannst, wo dann die Deal-Details draufstehen. Also wer hat wen beraten, welche Firma hat welche gekauft. Und wenn dieser Deal erfolgreich geclosed wurde, dann dürfen die Analysten solche Tombstones erstellen und jeder, der beteiligt war, kriegt dann so einen geschenkt. Und wenn du dann sehr schwergewichtiger Partner oder Managing Director in der Bank bist, dann steht dein komplettes Büro voll gepflastert mit solchen Tombstones. Habt ihr nicht gehabt für neue Emissionen? Wobei, du hast ja nicht...
Genau, ich komme aus dem Derivatebereich. Wir hatten wahrscheinlich jeden Tag 10.000 neue Emissionen von Knockout-Zertifikaten. Krass. Dafür jedes so ein Tombstone bekommen. Das wäre natürlich cool gewesen.
Ein Sticker vielleicht.
Genau, ein Sticker gibt es dann drauf.
Ja, genau. Und das ist dann halt immer so die Competition, ne? Weil das steigert ja auch deinen Marktwert an sich, ne? Wenn du halt es geschafft hast, auf möglichst vielen Deals zu sein, obwohl das häufig halt zufallsbasiert ist. Du kannst es halt nur dahingehend steuern, dass du dich halt in Banken bewirbst, die einen hohen Dealfloor haben. Ja. Und das ist auch eigentlich immer so das Argument, warum wollen sie bei uns arbeiten? Oh, ich bin so Fan von ihrer Bank und sie haben doch so einen hohen Dealflow. Und damit schmeichelst du halt immer den Banker, der dich gerade interviewt.
Da müssen wir eigentlich auch irgendwann mal drüber sprechen, wie solche Bankeninterviews ablaufen, welche Fragen man gestellt bekommt und wie man sich darauf vorbereiten
kann. Da habe ich jede Menge Dokumentation noch, da können wir gerne mal machen, wenn du willst, wenn das die Leute interessiert. Also, ach so, eine wichtige Anmerkung noch, wir sind jetzt in Folge 2 und da so ziemlich am Ende, aber wir werden, also zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, wird es schon einen eigenen Discord-Kanal geben auf unserem Discord-Server. Also wir haben uns gesagt, wir machen jetzt keinen eigenen Discord-Server für diesen Podcast auf, erstmal, aber ihr dürft gerne auf den Finanzfluss-Discord-Server kommen. Dort gibt es einen eigenen Kanal, wo ihr Holger und mir Fragen reinposten könnt. Wir sind auch aktiv, versuchen auch dort mal zu antworten. Aber also zu antworten können wir euch nicht versprechen, aber wir versprechen euch mitzulesen. Und ja, dann nehmen wir die Fragen gerne in den Podcast mit auf. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
Genau, und da würden wir uns, glaube ich, wirklich sehr freuen, wenn wir da möglichst viel Input bekommen. Denn diese Podcast-Gespräche sollen ja auch ein bisschen aus der Community erwachsen, was man sich so wünscht, oder?
Genau. Ja, das ist ein bisschen anders als auf Instagram. Also auf Instagram kriegst du immer direct Feedback für alles und Podcast sprichst du also quasi so ein bisschen in eine Blackbox rein und weißt nicht, was zurückkommt.
Bei Instagram kriege ich immer Stinkefinger gezeigt.
Ja, warum auch immer. Das war verrückt, oder? Ich hoffe, du blockst jeden, der das macht.
Ja, natürlich, natürlich.
Und genau, also es gibt ja auch keine echte Kommentarfunktion, deswegen, ihr dürft uns sehr gerne eure Anerkennung für den Podcast zeigen, indem ihr uns ein gutes Rating dalasst auf eurer Lieblingsplattform und zum Diskutieren schaut dann gerne mal im Discord-Kanal vorbei, wenn ihr so digital affin seid. Den Link, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Holger, gibt's noch was, was wir unbedingt loswerden müssen oder haben wir unsere beiden Themen eigentlich mehr so gestreift, aber zumindest hat man schon mal so ein bisschen eine Idee.
Genau, ich glaube, wir haben ja beides ein bisschen angesprochen. Macht keinen Insiderhandel, liebe Leute. Das ist vielleicht die wichtigste Aufforderung,
gute Takeaway,
die man alle noch geben möchte. Zumindest lasse ich dabei nicht erwischen.
Klammer auf. Wollte ich gerade sagen, also dieser Trade-off, vielleicht das noch als kleiner abschließendes, der Trade-off, also wenn du Insiderhandel machst, muss es natürlich so lukrativ sein, dass du für dein Leben lang ausgesorgt hast und bereit bist, nie wieder in Europa zu wohnen. Ich glaube, und USA auch nicht, solltest du dann auch ausschließen.
Es gibt einen Tipp vielleicht noch, stimme ich dir völlig zu, was du sagst. Eine Alternative gäbe es noch. Wenn du wirklich Angst hast, Probleme zu bekommen mit Insiderhandel, dann glaube ich, ist es das Geschickteste, wenn du einen Kongressabgeordneten oder eine Kongressabgeordnete in den USA heiratest, denn dann scheinen diese Regeln für dich nicht zu gelten. Es gibt ja wirklich schöne Untersuchungen, dass Kongressabgeordnete oder deren Familien mit die besten Aktienanleger in den USA sind, mit den besten Returns.
Ja, sind ja auch schlaue Menschen.
Das sind schlaue Menschen, genau. Deswegen ist es auch so. Ja.
Aber das stimmt, also Politiker unterliegen keinen Compliance-Richtlinien. Ne? Also da müssen zwar immer mehr anzeigen, so bezüglich Lobby, mit wem sie sich getroffen haben und so weiter, aber wenn sie öffentliche Aktien investieren, weiß ich gar nicht, ob das angezeigt werden muss. Die EZB-Direktoren müssen das. Wir haben uns das Portfolio von Isabel Schnabel anguckt und von Frau Lagarde. Ja, ich weiß aber nicht mehr, was drin war bei Frau Lagarde.
In den USA ist es so, die müssen es im Nachhinein nur anzeigen, genau. Also die geben im Nachhinein an, was sie gemacht haben. Und sie dürfen nicht an IPOs teilnehmen. Das ist eine Restriktion, die gibt's, weil da hat auch mal jemand Unfug betrieben und dann gab es extra ein Gesetz, dass es verbietet, an IPOs teilzunehmen.
Was hat er gemacht? Hat er einfach nur gesagt, das ist die beste Firma on Earth?
Nee, das war tatsächlich der Mann von Frau Pelosi, also das heißt auch irgendwie das Pelosi-Gesetz oder die Pelosi-Hinzufügung zu dem Gesetz, der hatte irgendwie vor ewig vielen Jahren, glaube ich, pre-IPO an irgendeiner Firma Anteile gezeichnet. Mhm. Parallel wurde ein Gesetz behandelt, das diese Firma bevorzugen würde. Es kann sogar sein, dass das Visa war. Ich guck mal irgendwann nach, dann kann ich das in einem der nächsten Folgen mal richtig stellen.
IPO von Visa, das muss schon ein paar Jahre her sein.
Also es ist ganz lang her, genau.
Ja, okay. Krass. Ja, cool, Holger. Vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub und die nächste Folge wird dann ein bisschen marktaktueller sein.
Genau, da freue ich mich schon drauf. Dann bis bald und hoffen wir mal, dass bis dahin einiges am Markt los ist, über das wir dann sprechen können.
Nur Positives.
Nur Positives. Immer nur Positives.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.